Vor allem, meine Brüder und Schwestern, so beginnt Jakobus den Schluss seines Briefes. Und dann benennt er noch vier wichtige Punkte für uns, nachdem er ganz vieles Wichtiges in seinem Brief geschrieben hat. Vor allem, und letzte Woche haben wir uns schon beschäftigt mit dem ersten Teil, es ging um die Integrität unserer Worte, dass unser Ja ein Ja ist, ein Nein, dass wir nicht einfach Dinge versprechen, schwören, ohne irgendeinen Grund, nicht auf Gott, nicht auf nichts, dass wir wirklich ehrlich sein können sollen in unserem Alltag, besonders mit dem, was wir sagen oder nicht sagen. Und dann kommen wir zum nächsten Thema. Und Jakobus schreibt so ab Vers 13, vor allem meine Brüder und Schwestern, wenn jemand von euch Schweres erleidet, soll er beten. Ist jemand von euch voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Wer von euch krank und schwach ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Sie sollen für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten. Der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen und ihm vergeben, wenn er Sünden begangen hat. Darum sollt ihr einander eure Sünden bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Elia, ein Mensch genau wie wir, flehte Gott im Gebet an, und es nicht mehr regnen zu lassen. Da fiel 3 Jahre und 6 Monate lang kein Regen mehr auf das Land. Dann betete er noch einmal und der Himmel schenkte Regen. Da brachte das Land wieder seine Frucht hervor. Ich bitte noch gerne mit uns noch beten. Ja, Vater, wir dürfen zu dir kommen im Gebet, ehrlich sein vor dir. Und wir bitten dich, dass du uns begleitest jetzt in diesem Moment, dass du zu uns sprichst. Danke für dein Wort, danke für diese Zeit, die wir im Frieden hier auch miteinander erleben dürfen. Amen. Amen. Ein Mann hatte einen sehr anstrengenden Arbeitstag. Die meisten wahrscheinlich kennen sowas gar nicht. Doch, ne? Einen anstrengenden Tag zu haben. Und nach Feierabend ging er wie gewohnt spazieren am Ufer eines großen Flusses entlang, um ein wenig auch auszuruhen. Wir können uns schon vorstellen, so einen großen Fluss. Und an diesem Fluss fuhren immer wieder ganz viele Schiffe, diese großen Schiffe. Wir können uns so, ne, rein uns vorstellen, diese großen Schiffe, voll beladen mit ganz viel Zeug immer. Und er saß da am Ufer dieses Flusses und beobachtete die Schiffe. Als ich in Bibelsheim gewohnt habe, mochte ich das sehr zu machen. Immer hin und her. Und es gibt so bestimmte Momente des Tages, wo wirklich, da kommt ein Schiff nach dem anderen, aus aller Seiten. Und es ist immer so viel Verkehr da. Und jede 2-3 Minuten kommt so ein Schiff. Also es ist wirklich verrückt manchmal, wie viel da fährt. Und dieser Mann, er hat dann sich beschäftigt mit diesen Schiffen, die hin und her kamen. Und dann immer geguckt, aus welchem Land kommt der Schiff und sowas. Und was tragen die alle? Und diese Gedanken. Und er merkte, genauso wie diese Schiffe hin und her kommen und ganz viel und plötzlich, so war er auch innerlich unruhig. Da kamen immer wieder Gefühle, Gedanken aus alle Richtungen und er war unruhig. Und diese Schiffe, die immer wieder kamen, das hat er so als ein Bild für sich verstanden auch. Aber dann saß er noch länger da. Normalerweise ging er immer schnell wieder weg nach Hause und An dem Tag saß er noch weiter lange da. Da hat er gemerkt, plötzlich kamen immer weniger Schiffe. Die Pausen zwischen einem Schiff und einem anderen Schiff waren immer länger. Und er hat andere Sachen beobachtet und plötzlich sah er auf der anderen Seite des Ufers ein Häuschen, ein kleines Haus. Stand immer da. Er hatte sie nie bemerkt. So ein schönes Haus mit einem schönen Schornstein. Und vor dem Haus waren viele Blumen gepflanzt so und ein schöner Garten mit einem großen Baum. Und an diesem Baum hing so eine Schaukel und da waren Kinder, die haben gespielt. Und er konnte auch von weit entfernt sehen, dass diese Kinder Spaß hatten. Er hat noch länger beobachtet und da konnte er hören, wie diese Kinder dann auch miteinander gelacht haben. Irgendwie konnte er davor das nicht wahrnehmen und dieses Bild, diese Freude der Kinder hat ihm so angesteckt, hat ihm so irgendwie Frieden gegeben und dann ging er daraus irgendwie anders. Warum hat er sie schon nicht von Anfang an wahrgenommen und erstmal nur die Schiffe, die hin und her da gingen? Wenn du einen tollen Tag, einen voller Tag gehabt hast, viele Aufgaben zu erledigt gehabt hast, tausenden Dingen, da waren die Kinder, da waren die Enkelkinder, da waren die Nachrichten im Fernsehen und das Handy und all das Arbeit, wichtig natürlich auch. Aber wenn du am Ende des Tages müde, gestresst bist, was tust du dann, um Kraft zu bekommen, um wieder Kraft zu bekommen, um wieder aufzutanken, um dich zu beruhigen? Und wenn du dann vielleicht doch einen sehr schönen Tag hast und bist euphorisch, du hast irgendeine gute Nachricht bekommen, dass irgendwas Gutes passiert in deiner Familie, in deinem Leben, und du hast Mut bekommen, eine neue Perspektive hat sich geöffnet durch irgendwas Neues, was da geschehen ist. Was tust du dann in diesem Augenblick, um diesen Moment zu genießen und einfach dankbar zu sein? Jakobus ermutigt dich und mich hier vor allem zu beten. Und jeder Lebenslage in Verbindung mit Gott zu sein, durch Gebet, durch Stille, durch Lieder, durch Psalmen, wie er hier auch schreibt. Wenn jemand von euch Schweres erleidet, soll er beten. Und das machen wir meistens. Ist jemand von euch voller Zuversicht, soll er Loblieder singen. Das machen wir auch manchmal. Luther hat das so formuliert: Leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Das Gebet, diese Verbindung mit unserem Vater im Himmel, soll alles umgeben, was wir tun, was wir denken, was in uns ist. Ob es Traurigkeit oder Glück, ob es Leiden oder Freude. Letztes Jahr haben wir uns intensiv mit dem Psalm beschäftigt. Erinnert ihr euch noch? Da und hier. Und die Psalmen sind so diese Sammlung von Gebete, wo wir wirklich alles Mögliche finden. Da haben Menschen ihre Gebete niedergeschrieben. Ja, es ist nicht falsch, die eigenen Gebete niederzuschreiben. Und waren sie froh, haben sie das geschrieben, haben Gott gelobt, sie waren dankbar. Waren sie traurig, litten sie unter irgendeinen schwierigen Umständen, haben sie das auch niedergeschrieben, geklagt, innerlich gekämpft, gerungen mit Gott auch. Also dieses Gebetbuch im alten Israel und auch von allem Nachfolger Jesu, die helfen uns, einfach ehrlich und da zu sein vor unserem Gott. Egal in welcher Lebenslage, das Gebet ist der Ort, ist nicht nur eine Aktion, es ist der Ort, wo wir in Verbindung mit unserem Vater treten. Und wenn wir in Verbindung mit ihm sind, das verändert alles. Denn es ist, als wären wir zwei Welten gleichzeitig betreten. Es ist sehr schön, die Bilder zu sehen, wenn die Menschen zum Äquator kommen. Und da sind so diese Markierungen und dann sagen sie, ich bin jetzt im Südbereich der Welt und im Nordbereich der Welt. Zwei Orten gleichzeitig. Das ist, wir treten in dieser Dimension mit unserem Vater im Himmel. Wir sind immer noch hier. Und hoffentlich erfahren wir auch, dass Gott da mit uns ist, mitten in unserem Leben, mitten in unserem Chaos, mitten in unserem Schmerzen, in unseren Freuden. Und das, was Jakobus hier schreibt, steht viel im Einklang auch mit dem, was Paulus immer wieder schreibt in seinen Briefen. Er beendet fast alle seinen Briefen mit Aufforderung zum Gebet, sei es für ihn persönlich oder das als Gebet generell für die Gemeinde. Und hier drei Beispiele, die uns sehr bekannt sind und sehr ähnlich klingen mit dem, was Jakobus geschrieben hat. Epheser 5, 18 und 19. Lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Tragt euch gegenseitig Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder vor. Singt für den Herrn und preist ihn aus voller Herzen. Was erfüllt am meisten unserem Herzen immer wieder? Sehr oft, das sind die Sorgen, die Ängsten, die ganze Beschäftigung, die wir haben, die wichtig sind. Und Paulus sagt hier, aber pass auf, lasst euch vom Geist Gottes erfüllen. Und wie machen wir das, Paulus? Ja, ganz einfach. Das, was wir immer wieder machen dürfen und können, singt Psalmen, spricht einander guten Worten zur Ermutigung, singt, macht dein Handy auf und hört ein Lobpreislied. Vielleicht nervt das am Anfang, aber man merkt mit der Zeit, lasst man diesen Texten auch im Herzen wirken und das macht einen Unterschied. Epheser 6, 18. Betet und bietet jederzeit. So, sei in eine ständige Haltung des Gebets in Verbindung mit dem Vater. Lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Schon wieder der Heilige Geist hier. Seid dabei stets wachsam und hört nicht auf, auch für alle Heiligen zu beten. Also denk nicht nur an dich selbst, wenn du betest, sondern sei da auch und denk an deine Freunde, deine Familie, an die Menschen, die jetzt in Not sind. Für alle Heiligen, ja, die, die in Indien sind, die in Pakistan sind. Philipper 4, 6, macht euch keine Sorgen. Diese Aufforderung finde ich manchmal sehr unmenschlich. Manchmal macht euch keine Sorgen. Ja, schön. Aber im Gegenteil, das ist so wirklich eine Arbeit in uns. Im Gegenteil, wendet euch in jeder Lage an Gott. Tragt ihm eure Anliegen vor ihn in Gebeten und Fürbeten. In voller Dankbarkeit. Es geht darum, hier diese Aufforderungen von Paulus und von Jakobus, dass wir es nicht zulassen, dass die Sorgen und Ängsten unserem Leben bestimmen, dass unsere eigenen Gedanken und manchmal Vorstellungen alles bestimmen im Leben, sondern dass wir wirklich zu Gott kommen. Und das ist gut, dass wir uns immer wieder treffen, hier als Gemeinde. Es ist eine Art, diesen einen Punkt in der Woche, wo wir zusammenkommen, einander in den Augen schauen, mal fragen, wie geht es dir? Und einander ermutigen durch die Lieder, durch die Predigt, durch unsere Gebete. Einander ermutigen und stärken. Und ich möchte uns alle ermutigen, wenn du hierher kommst zum Gottesdienst und du sagst, ich brauche Gebet, dann zögere nicht, jemanden zu fragen, kannst du mit mir beten? Nach dem Gottesdienst müssen wir nicht schnell weg, sondern komm zu mir, komm zu irgendjemand, dem du Vertrauen hast und sagt, kannst du mit mir beten? Es muss nichts Großes, Außerordentliches sein. Man sitzt hier vorne und betet gemeinsam. Das können wir tun. Frag nach Gebete, wenn du auch selbst nicht in der Lage bist zu beten. Und kann sein, dass jemand dich herausfordert und sagt, bete mit mir. Dann betest du. Du musst nicht schöne Worte machen. Sei einfach ehrlich und wende dich zu in dieser Liebe zu deinem Bruder, zu deiner Schwester in diesem Moment. Frag nach Gebet. Das ist ein gutes Stichwort auch, weil Jakobus schreibt hier weiter, Vers 14 und 15, wer von euch krank und schwach ist, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen, sie sollen für ihn beten und ihm im Namen des Herrn mit Öl salben. Das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird den Kranken retten, der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen und ihm vergeben, wenn er Sünde begangen hat. Dieses Kranksein, oder es kann auch übersetzt werden mit Schwachsein, warum schreibt Jakobus das hier? Und was ist das mit dem Öl hier jetzt auf einmal? Die meisten kennen das, aber vielleicht viele kennen das nicht. Öl wurde in Zeiten des Neuen Testaments und Alten Testaments auch als medizinische Zwecke erstmal gebraucht. Wir lesen das zum Beispiel, als Jesus das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter erzählt. Dann erzählt er, dass der Samariter, er sah dieser Mensch verletzt an der Straße und er hat ihn behandelt mit Öl und Wein auf seine Wunden. Komisch, ne? Öl und Wein. Ja, Alkohol und was zum Salben und Reinigen. Genau. Und dieses Öl, besonders Olivenöl, wurde nicht als ein Heilmittel gebraucht, nicht als Medizin, sondern als Schutz, als Reinigung für Wunden, für Dinge. Aber es hatte auch einen symbolischen Zweck. Es war nicht nur jetzt medizinisch, sondern zum Beispiel als Jesus seine Jünger zum ersten Mal allein losschickte, damit sie das Reich Gottes verkündigen in den Städten in Galiläa, dann hat er zu ihnen gesagt, und salbelt die Menschen mit Öl, damit sie geheilt werden. Und das haben sie getan. Das sind die einzigen zwei Stellen, wo Öl so in Verbindung mit Heilung gebracht wird oder mit Gebet für kranken Menschen gebracht wird in der ganzen Bibel. Also wir sehen, dass Öl wurde als ein Symbol auch für das Wirken von Gott auf diese kranke Person. Es wird auch als Symbol für die Ausgießung vom Geist Gottes, besonders im Alten Testament, gebraucht, auf Propheten, auf Könige. So gesehen, es ist sehr wahrscheinlich, dass Jakobus hier, er gibt diese Empfehlung, die, wie schon gesagt, nirgendwo anders dann in der Bibel zu finden ist, von dem, was er von Jesus gelernt hat, aber eher als ein Symbol, ein sichtbares Gegenstand der Zuwendung Gottes an eine Person in eine schwierige Situation. Wer krank ist, wer schwach ist. Und dann gibt es ein paar Nuancen, die hier zu beachten sind. Wer von euch krank und schwach ist, Vers 14, soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen. Es spricht von einer Initiative von der Person, die krank ist. Vielleicht konnte die Person nicht mehr in die Gemeinde kommen, hatte wenige Kontakte, wir wissen es nicht. Aber es ging darum, wir rufen jetzt diejenigen, die einen seelsorgerlichen Auftrag für die Gemeinde tragen. Denn sie können verstehen, sie können damit umgehen, sie können in Liebe zu dieser Person kommen und für sie bitten. Vielleicht Dinge ansprechen, die schlicht anzusprechen sind. wo eine Vertrauensbasis da ist, um miteinander zu beten. Es geht erstmal um diese Initiative von den Kranken, die Ältesten der Gemeinde zu sich zu rufen, in eine seelsorgerliche Angelegenheit und für sich beten zu lassen. Und dann diese Symbolik des Salbung mit Öl. Einfach um Ermutigung zuzusprechen, um das irgendwie sichtbar darzustellen, wir vertrauen dein Leben jetzt Gott an. In deine Krankheit, in deine Schwierigkeit. Und das wird meistens immer wieder gemacht, besonders in schwierigen Fällen, wo wirklich die Person wirklich schwach ist, keine Gemeinschaft mehr erleben kann und manchmal eine schwierige Krankheit, wo die Person wirklich sich geistlich auch schwach fühlt. Denn wenn wir krank sind, was sind die ersten Gedanken, die immer wieder zu uns kommen? Was habe ich falsch gemacht, dass Gott mich so bestraft? Was ist mit meinem Glauben los? Glaube ich nicht richtig? Hat sich Gott gegen mich zugewandt? Und. Da kommen so viele Zweifel. Und dieses Öl kann man so gebraucht werden hier. Gott schenkt seinen Geist und gibt jetzt Kraft in dieser Zeit. Damit wir diese nicht entmutigt werden durch irgendwelche Gedanken, die wir haben. Das Gebet, das im Glauben gesprochen wird, wird dem Kranken retten. Das Erretten ist wieder so ein Wort, das sehr unterschiedlich gebraucht wird. Sei es diese Seelenrettung, wie wir immer wieder sprechen, als Heilung, tatsächlich körperliche Heilung. Und wir treten vor Gott in diesem Sinne, mit diesem Symbolik des Öls und einfach zu sagen, Gott, bitte, wir brauchen deine Hilfe. Und Jakobus formuliert das so sehr prägnant hier. Es wird helfen, es wird heilen, es wird retten. Ja, da besteht wie ihm gar keine Zweifel, dass irgendwas passiert. Aber Jakobus, er schreibt hier auch ganz deutlich, es geht nicht um den Öl. Das Gebet, das im Glauben gesprochen wird. In manchen vielen Kreisen wird da so ein Ritual mit Öl gemacht oder irgendwas und als hätte das Öl irgendeine besondere Kraft. Nee, es geht um das Gebet. Das Öl ist nur eine symbolisch, um diesen Moment wärmer zu machen, begreiflicher zu machen. Wir brauchen manchmal so Gegenstände, die uns zeigen. Ne? Also, wenn der Mann der Frau nur einfach sagt, ich liebe dich, so von weit weg, aber wenn er kommt und umarmt, ein Geschenk gibt oder irgendwas, das ist was anderes. Und manchmal in unserer Beziehung zu Gott brauchen wir auch Gegenstände, um einfach Dinge zu verdeutlichen für uns. Und Gott nutzt das auch. Deshalb ist das Alte Testament voller Symbolik. Neues Testament auch, das Wasser von der Taufe, das Abendmahl. Wir sind ganzheitlich Menschen, wir brauchen das. Einige vielleicht ein bisschen weniger als andere, aber wir brauchen das. Es geht nicht um das Öl, sondern um das Gebet. Und der Herr wird ihn wieder aufstehen lassen und ihm vergeben, wenn er Sünde begangen hat. Und genau diese Aussage bringt uns am meisten Schwierigkeiten oder diese Gedanken, die dann immer wieder vorkommen. Bin ich jetzt krank, weil da irgendeine Sünde ist? Ist irgendwas verborgen in meinem Herzen, was ich auch manchmal gar nicht weiß? Und ich habe das schon so viel Missbrauch erlebt in diesem Bereich, wo Menschen, ich komme aus Brasilien und da werden diese Sachen auch sehr frei interpretiert alles. Und ja, du musst immer, bist du krank, du musst irgendeine verborgene Sünde in dein Leben suchen. Und die Person wird verrückt immer wieder, was ich habe Schuld oder irgendwas, was nicht stimmt in meinem Leben und deshalb bin ich jetzt krank. Und dann, wenn nichts gefunden wird, dann sagen die Leute, ja, vielleicht deine Eltern, muss man irgendeine so Stammsünde suchen in deinem Familienstammbaum oder sowas. So verrückte Sachen. Ja, es ist ja wahr, dass viele unserer Krankheiten psychosomatische Ursachen haben. Wenn ein Mensch nur Groll in sich trägt, dieses Wunsch nach Rache, diese Unbereitschaft zu vergeben, oh, das geht sehr oft irgendwas in uns oder hier. Und ich glaube, deshalb schreibt Jakobus das hier, weil er sieht, manchmal gibt es da Verbindungen. Und deshalb ruft die Ältesten der Gemeinde, die Menschen, die einen geistlichen Unterscheidungsvermögen haben, die auch im Gebet sind, um einfach im Vertrauen zu sprechen, Dinge vielleicht loszulassen, Vergebung zuzusprechen. Aber das ist nicht immer. Und Jesus warnt uns davor in Johannes 9, da ist diese Geschichte, dass ein blinder Mann, der ist krank und die Jünger fragen, hat dieser Mann gesündigt, dass er blind geworden ist oder war er seine Eltern? Wie konnte er schon im Mutterleib sündigen? Das ist, ne? Und Jesus, hey, hör auf so zu denken. Es geht nicht immer um Sünde. Manchmal geht es darum, die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. Manchmal geht es nur darum, dass wir auf unsere Gesundheit nicht gut aufgepasst haben. Und sehr oft geht es nur um schlechte Gene. Egal wie, man kann sich immer prüfen, ja, aber nicht verrückt werden jetzt nach der Suche nach einer Sünde. Manchmal ist es einfach Altersschwäche. Und so ist das Leben. Aber wenn irgendwas da ist, dann können wir vielleicht durch diese Symbolik des Öls, diese Sicherheit wissen, wir kommen zu Gott und er vergibt uns. Du musst nicht immer ringen und denken, er vergibt. Lass es zu, dass diese Vergebung, diese Zuspruch Frieden in deinem Herzen weckt. Es ist ein Akt der Zuwendung in Liebe. Ja, ich weiß, ich habe schon zu lange gesprochen. Vers 16, darum sollt ihr einander eure Sünde bekennen und füreinander beten, damit ihr geheilt werdet. Das ist das Thema für nächste Woche predigt jemand anderen. Aber dann kommt dieser Satz, das Gebet eines Menschen, der nach dem Willen Gottes lebt, hat große Kraft und bewirkt viel. Und dann bringt Jakobus das Beispiel von Elia, der Prophet, der Wunderheiler. Und Menschen haben zu Elia geschaut. Wir lesen die Geschichte von Elia und wir denken, dass der war ein außerordentlicher Mensch. Wahrscheinlich kein Mensch, was er getan und gemacht hat. Menschen wurden sogar geheilt, als er tot war, als seine Knochen berührt wurden. Also das ist unmenschlich, was da Elias alles erlebt hat. Und Jakobus schreibt hier, nee, schau mal zu Elia. Ein Mensch genau wie wir. Elia war ein Mensch genau wie wir. Und schauen wir die Geschichte von Elia, in den Zwischenzeilen merken wir, er war sehr stark depressiv. Er hatte immer furchtbar Angst vor Menschen, vor dem König auch. Er musste fliehen, hat Hunger erlebt, musste ins Ausland fliehen und alles Mögliche. Ein Mensch so wie wir. Aber er hat gebetet und Gott hat seine Gebete erhört. Er hat gehandelt und Gott hat durch ihn wunderbare Dinge gemacht. Und durch uns auch, weil bei Elia sein Geheimnis war, egal in welcher Lebenslage, stand er immer wieder in Verbindung mit dem Vater. Erlebt ihr was Schweres? Bitte. Seid ihr fröhlich? Singe Lieder. Sei in Verbindung mit dem Vater. Und in dieser Verbindung wird der Vater immer wieder offenbaren, sagen, was jetzt zu tun ist, was zu sagen ist, wohin man gehen soll. Er wird uns offenbaren und unsere Pläne manchmal durchkreuzen oder bestätigen. Er wird uns Klarheit schaffen, da wo alles trüb und dunkel ist. Nicht immer sofort, aber mit der Zeit werden wir merken, in der richtigen Zeit werden wir Dinge erfahren und merken. Er war ein Gerechter. Ein Gerechter nicht im Sinne, er hat alles richtig gemacht und er war perfekt. Wer ist hier, ist perfekt? Nein, Elia war auch nicht. Manchmal denken wir, ne, ah, wenn ich alles richtig perfekt bin, ein sehr frommer Christ bin, dann bin ich gerecht, schon wieder, Selbstgerechtigkeit. Ne? Wir merken, diese Gedanken infiltrieren sich immer wieder in unserem Gedanken. Und dann wird Gott meine Gebete erhören. Ja, vollkommen zu sein, besonders in der Liebe, strebenswert und das ist der Wille Gottes für uns. Kein Mensch hier wird es perfekt sein. Und Gott kann trotzdem durch dich und mich Großes bewirken. Denn wir sind nicht gerecht aufgrund unserer Taten, aufgrund unserer Frömmigkeit, sondern auf das, was Jesus für dich und für mich getan hat. Das ist die Gerechtigkeit. Du bist gerecht in Christus und dein Gebet kann viel bewirken. So, zu Gott kommen in jeder Lebenslage. Und hier möchte ich die Brücke zu der Geschichte am Anfang bauen. Wie ist das bei dir, wenn du beten willst? Vielleicht sagst du so, es geht mir so genau wie George Müller, so ein sehr bekannter Prediger, der in Bristol gelebt hat. Und er hat das so geschrieben. Sehr lange sah mein Gebetsleben so aus. Frühmorgens begann ich so schnell wie möglich zu beten und verbrachte meine ganze Zeit bis zum Frühstück im Gebet. Ja, okay, die meisten von uns schaffen sowas nicht. Wer Kinder zu Hause hat, kennt das auch. Ich verbrachte meine ganze Zeit zu Frühstück im Gebet oder fast die ganze Zeit. Aber was war das Ergebnis? Ich verbrachte oft eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde oder sogar eine Stunde auf meinen Knie, bevor ich mir selbst bewusst war, dass ich Trost, Ermutigung, Demütigung der Seele gespürt habe. Und oft, nachdem ich 10 Minuten, Viertelstunde oder sogar eine Stunde gelitten habe und meine Gedanken irgendwo anders dann waren, dann erstmal danach begann ich wirklich zu beten, um all das zu spüren, was Gott mir geben wollte. Wir beginnen zu beten und dann kommen die Schiefe. Oh ja, du musst das noch erledigen heute. Und wir beginnen zu beten und dann, oh ja, derjenige, der hat mir schief angeguckt auf der Arbeit, was ist los? Und wir beginnen zu beten und dann sind die Sorgen und dann ist die Politik und dann sind ganz viele Schiefe, die hin und her kommen und wir tragen das alles im Gebet auch an und sagen Gott zu, hey, das alles beschäftigt mein Herz, das macht mich unruhig. Und dann, was mache ich meistens? Ich kann nicht, ich höre auf und dann Tagesgeschäft, los. Ich habe schon meine Sachen losgeworfen an Gott und das Kreuz und das war's. Aber manchmal, wenn du die Möglichkeit hast, bleib noch ein bisschen in der Stille da und lass die Schiefe vorbeigehen. Irgendwann werden die Schiefe langsamer werden und weniger kommen. Und dann wirst du dieses Häuschen da hinten entdecken. Dann wirst du erfahren, dass Gott dir in all diese Sorgen da Frieden schenken kann, einen Ausweg schaffen kann, da wo du versuchst wirst. bist. Ein Ruhe, Trost. Wir wollen alles schnell, schnell erledigen und manchmal das Gebet heißt nur, ich spreche Dinge aus und das war's. Ja, das gehört dazu. Aber einfach dieses Dasein in der Stille und diese Stille so schwierig auszuhalten, weil wir haben immer Zeitdruck. Mein Gebet ist, dass wir immer wieder das erfahren können. Ja, ich weiß, wir können realistisch sein, wir schaffen das nicht jeden Tag. Aber möge Gott dir und mir immer wieder schenken, solche Augenblicke, wo das Gebet nicht nur ein irgendwas in meinem Kalender ist, wo ich einfach das schnell, schnell mache, sondern ein Ort wird. Nicht nur eine Tätigkeit, die ich tue, sondern ein Ort wird, wo ich Gott begegnen kann. Wo ich einfach da sein darf. Und wir haben so viele schöne Lieder mit einem sehr großen Bezug zum Gebet heute gesungen. In deinem Arm. Und dann kann ein oder andere denken, ja so, kittisch, so, ne? In deinem Arm, Gott. Ja, was wir am meisten immer manchmal brauchen, ist zu fühlen, dass Gott da ist mit uns. Dass er uns manchmal auch zurechtweist. Ein paar harte Worte in unserem Herzen sagen, hier, das muss man ändern. Ja, passiert. Aber immer in dieser Liebe, von diesem Bewusstsein, ich bin hier bei meinem Gott angenommen. Möge das Gebet nicht nur ein Rufen im Dunkel sein für dich, wo du nicht weißt, wohin, was, sondern eine Erfahrung der Nähe Gottes. Und das kann alles ändern. Der Ort, wo Himmel und Erde, Gottes Dimension, unsere Dimension zusammenkommen. Das ist das Gebet. Solche Momente, wo wir Lieder singen und in Verbindung mit Gott sind. Lass uns beten. Danke, Vater, für deine große Liebe. Du kommst zu uns, du offenbarst dich uns. Wir können dich in deinem Sohn Jesus Christus erkennen und zu dir kommen, in jeder Lebenslage. Wir bitten dich, dass du unsere Herzen immer wieder neu erfüllst mit deiner Gegenwart, dass wir uns Zeit nehmen können, einfach vor dir zu sein, auch im Gebet, um die Geschenke zu bekommen, die du für uns vorbereitet hast. Amen.